Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenweise Glück, eurem Bücherpodcast des Vertrauens. Hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Hella.
Wir sind hier im Studio und nehmen für euch auf und zwar eine, wie wir sagen, reguläre Folge, denn es gibt ja ganz viel in unserem Seitenweise Glück Angebot für euch.
Ja, es gibt neben diesen regulären Folgen, in denen Hella und ich alle zwei Wochen zwei Romane besprechen. Und so viel sei schon gesagt, die haben es beide in sich diese Woche. Dazu gleich mehr. Daneben gibt es noch die Sonderfolgen, in denen schauen wir hinter die Kulissen der literarischen Welt. Letzte Woche mit Jurenka Jurk und die hat uns erzählt, wie man einen Bestseller schreibt und wie Bestseller-Autorinnen denn ihre Bestseller schreiben. Das war ganz spannend. Hört da gerne nochmal rein. Und immer mittwochs kommen hier Autorinnen und Autoren zu Wort und empfehlen Bücher und Romane, die sie gerade faszinieren, die sie gerne lesen, die sie immer schon gern gelesen haben. Also wirklich der Podcast mit der Extraportion Leseliebe für euch. Und wir freuen uns, dass ihr so regelmäßig zuhört.
Auch in dieser Folge könnt ihr die beiden Bücher, über die wir gleich sprechen werden, gewinnen. Dazu lauscht ihr dieser Folge und im Verlauf nennen wir ein Codewort. Das merkt ihr euch und schickt uns als E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Mehr dazu später nochmal, alle Infos aber auch in den Shownotes.
Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich alle ganz gespannt, welche beiden Romane gibt es denn da zu gewinnen und worüber werden wir hier in den nächsten, na, sagen wir mal gut 40 Minuten denn sprechen? Es geht um zwei Debüts, über die wirklich gefühlt alle gerade reden und jetzt auch wir, liebe Hella. Zum einen um den Roman Verlorene Schäfchen von Madeline Cash.
Und Yesteryear von Caro Claire Burke.
Ja, und ich glaube, wenn man ein bisschen im Buchkosmos und in der Bookbubble, wie man so schön sagt, unterwegs ist, dann hat man von diesen beiden Romanen schon ein bisschen was gehört, weil sie gerade ordentlich die literarische Welt durchmischen und zwei wirklich wahnsinnig eindrucksvolle Bestseller geworden sind. Beide im Frühjahr 2026 erschienen und viele internationale Bestsellerlisten gestürmt.
Wir haben uns entschieden, mit Yesteryear anzufangen. Und bevor wir beide uns jetzt gleich austauschen, wie wir das denn fanden, fasse ich einmal kurz zusammen, worum es geht. Denn vielleicht haben einige von euch das Buch ja noch nicht gelesen. Natalie Heller Mills ist 32, im sechsten Monat schwanger mit ihrem sechsten Kind. Sie ist aber auch erfolgreiche Influencerin mit über 1 Million Followern. Ihr Content? Das Leben auf einer Farm, ihrer Yesteryear Ranch im abgelegenen Idaho in den USA mit ihrem Ehemann Caleb, dem Sohn einer reichen amerikanischen Senatorenfamilie. Die beiden leben dort mit ihren 5 Kindern Clementine, Samuel, Stetson, Jessa und Junebug und demnächst dann auch mit dem 6. Kind. Natalie zeigt auf Instagram, wie sie Sauerteigbrot backt, Butter selbst herstellt oder Eier aus dem Hühnerstall holt und die Tiere dabei immer mit Hey Ladies begrüßt. Und klar, sie verkauft auch Produkte, zum Beispiel Schürzen, Schneidebretter oder überteuerte, wie ich finde, Wandfarbe. Was sie nicht zeigt, dass zu Hause 2 Nannies die Kinder betreuen, dass auf der Farm mexikanische Arbeiter sind, die das Biogemüse mit Pestiziden versehen, damit das auch ordentlich wächst, dass sie mittlerweile auch eine Produzentin hat, die ihre Videos schneidet. Oder dass sie mit ihren Kids auch mal in einem Discounter einkaufen geht. Doch eines Tages wacht Natalie auf und ist plötzlich ganz woanders. Im 19. Jahrhundert. Zwar im selben Haus, aber alles ist anders. Es gibt keine Haushaltsgeräte, die Toilette ist nicht im Haus, sondern draußen. Ihre Kinder sehen irgendwie auch nicht mehr aus wie ihre eigenen, sie heißen anders. Und auch ihr Ehemann Caleb ist völlig verändert und hat eher so herrische Charakterzüge. Sie versteht überhaupt nicht, wo sie gelandet ist und fragt sich, ist das echt? Ist das eine Reality-Show? Hat sie den Verstand verloren? Will Gott sie auf irgendeinen Prüfstand stellen? Sie ist verzweifelt. Und auch wir finden erst nach und nach raus, wo Natalie gelandet ist und was es mit all dem auf sich hat.
Ja, und ich fand gleich zu Beginn eine super spannende Plot-Idee. die einen direkt reingezogen hat, oder? Also sowohl es beginnt mit dem Leben in der Gegenwart auf der Yesteryear Ranch, die ja eigentlich eine Social-Media-Produktionsstätte auch ist, in der Natalie als, man nennt es Tradwife, Traditional Wife, das Social-Media-Phänomen da auch rundherum mit einer riesengroßen Millionen-Follower-Zahl eben Content produziert. Man erfährt in diesen Episoden, die halt auf der Gegenwarts-Yesteryear Ranch spielen, auch immer ein bisschen was über die Vergangenheit von Natalie, von ihr selbst, ne? Also es ist eine Ich-Erzählerin in beiden Zeitsträngen. Und dann geht es als zweites aber auch ziemlich schnell zurück in das frühe 19. Jahrhundert, ne? Also in diesen harten amerikanischen Siedleralltag, den sie eigentlich auf ihrem Social-Media-Account glorifiziert und romantisiert hat, oder kann man schon sagen, und der sie plötzlich in all der knallharten Realität einholt. Keine medizinische Versorgung, Kälte.
Keine Elektrizität. Ich finde, die Beschreibung war auch so, als wäre alles irgendwie dunkel, ne? So, sie ist, ja, sie weiß gar nicht, wo sie da hingekommen ist. Sie möchte ausbrechen. Sie versucht ja auch mehrmals zu fliehen, weiß aber gar nicht, wohin. Das ist, also da haben sich dann auch irgendwie die Rollen so verschoben, weil plötzlich ist ihre dort älteste Tochter im Grunde die Mutter der Familie, kümmert sich um die kleine Schwester, um die Brüder, hat also das Sagen und sagt auch Natalie im Grunde, was sie zu tun und zu lassen hat. Also, aber ich mochte diesen Handlungssprung, weil der natürlich so viele Fragen aufgeworfen hat, weil auch ich als Leserin mich natürlich gefragt habe, was wird denn jetzt hier gespielt und vor allen Dingen, wie wird das aufgelöst?
Ja, und es wurde aufgelöst, so viel sei gesagt, ne? Also das ist ja zum Schluss nochmal wirklich spannend, wo das hinführt. Dieser Zeitsprung hat mich reingezogen, auch die Frage und der Spannungsbogen, der entsteht aus der Frage heraus, was ist denn jetzt hier wirklich passiert? Interessant ist, Hella, dass der Handlungsstrang über die Gegenwarts Natalie auf der Yesteryear Ranch und dem Social Media Account in der Vergangenheit geschrieben ist.
So heißt auch das Kapitel, Vergangenheit.
Ja, genau. Und die Situation inhaltlich in der Vergangenheit, in dem Roman, der Handlungsstrang im Jahr 1855, glaube ich, sagen einige, sei das ungefähr, dass der in der Gegenwart geschrieben ist. Und das ist schon mal so, es bringt schon mal nochmal so ein ganz interessantes Spannungsverhältnis zutage und das erklärt sich auch dann am Ende alles so ein bisschen. Was mich aber auch krass in dieses Buch gezogen hat, ist Natalie als Protagonistin und diese Figur, die von Anfang an ganz spannend angelegt und beschrieben ist. Also wir sind auf beiden Zeitebenen in ihrem Kopf, ganz nah an ihren Gedanken und für mich war sie eigentlich erstmal keine sympathische Protagonistin, oder? Wie ist sie auf dich zugekommen, auf den ersten Seiten so gefühlt?
Auch nicht sympathisch. Und das ändert sich aber auch nicht. Hat sich das bei dir im Laufe der Geschichte verändert? Weil ich frage deshalb nach der Veränderung, weil natürlich hat man irgendwie Mitleid mit ihr, als sie dann plötzlich im 19. Jahrhundert aufwacht und alles ist anders. Und man möchte sich nicht vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man gar nicht mehr weiß, wo man ist und wie man hier reingekommen ist. Aber ja, hat sich das bei dir verändert?
Um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Also das war schon krass durchgezogen auch, ne? Dass die keine sympathische Protagonistin ist so. Und ja auch, ich denke mal, mit Absicht von Carol Claire Burke so angelegt, der Autorin. Und ich finde, das kommt am Anfang so bei vielen Kleinigkeiten raus, ne? Also auf der einen Seite ist sie wahnsinnig religiös aufgewachsen, die Gegenwarts-Natalie. Und es wird so ein bisschen auch immer wieder beschrieben, wie ihre Kindheit war. Sie hat eine Schwester. Die Mutter ist dann, hat sie beide alleine großgezogen. Im ländlichen Amerika wird schon klar, dann geht sie aufs College und findet sich da aber auch nicht so richtig zurecht. Und sie ist aber unglaublich wertend immer anderen gegenüber und auch so fast herablassend, ne, wie sie fast allen anderen Figuren in diesem Roman auch begegnet, ne? Und auch diese Gottesfürchtigkeit, die sie hat, das fand ich auch interessant und das wird auch schon auf den ersten Seiten klar, die Gedanken, die sie hat und wie sie Menschen in Gedanken beschimpft und dann immer irgendwie hinterher schiebt, sorry Gott, so, also aufs Schlimmste, das, da denkt man so ein bisschen, ja, irgendwie fühlt man das nicht so richtig und man hat auch das Gefühl, sie fühlt das auch nicht, ich weiß nicht, ich will mich nicht verheddern, aber ich fand die ganz, ganz schwer greifbar.
Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das Problem, was Natalie selbst irgendwann entwickelt, weil sie spricht ja irgendwann auch davon, dass es eine Online-Natalie im Grunde irgendwann gibt, dass sie das auch erst lernen musste, dass sie natürlich, wenn sie jemand anspricht, sagt, hey, bist du nicht die von der Yesteryear Ranch, dass sie dann quasi auf Knopfdruck auch die wird, die sie nach außen hin präsentiert, weil nach innen hin, privat, ist sie ja ganz anders als das, was sie nach außen zeigt. Ne? Also es fängt ja schon, habe ich ja in der Zusammenfassung auch schon erzählt, dass es ganz viele Geheimnisse gibt, wie das auf der Farm funktioniert, die sie gar nicht zeigt. Also angefangen von den Nannies, von den Mitarbeitenden, die Liebe zu ihrem Ehemann. Puh, also die ist ja auch nicht so, wie sie das nach außen hin macht. Und sie ist eine, so habe ich sie jetzt kennengelernt, sie ist eine sehr berechnende, getriebene Frau, die ja zur Farm gekommen ist, nicht weil sie das unbedingt wollte, sondern weil sie eine Aufgabe für ihren Ehemann brauchte, der sich ja nicht als nicht so ein Traumtypen herausstellte, wie sie halt dachte, als sie sich in den verliebt hat.
Ja, der wollte zwischendurch mal Kindergärtner werden und das fand Natalie gar nicht gut, ne? Also es war schon irgendwie, ja, es ist interessant, diese Entwicklung, auch diese Beziehung, wie sie die beschreibt und so. Also da stimmt schon, so viel übrig von der Liebe, die da vielleicht am Anfang da war, ist wirklich tatsächlich nicht in der Beziehung. Und wenn wir jetzt nochmal so ganz inhaltlich bleiben, ne, und ganz nah dran, so daran, wie wir diese Figur Natalie denn gelesen haben. Ich fand es total interessant, dass man immer auch gespürt hat, auch wenn sie von der Gegenwarts-Yesteryear Ranch berichtet und von diesem, ja, eigentlich Social-Media-Imperium, was sie sich da aufgebaut hat und was dann mehr Schein als Sein ist, wie man auch erfährt auf den folgenden Seiten, merkt man aber immer, dass das nicht ihr Weg ist, und das hast du gerade schon gesagt, oder was sie schon immer vorhat oder wovon sie immer geträumt hat. Es ist eher ihr Ausweg. Weißt du, was ich meine? Weil parallel beobachtet sie ja genau zum Beispiel ihre Kommilitoninnen am College, die eben vielleicht ja einen anderen Weg einschlagen und eine Karriere machen. Und dann sieht sie und beschreibt auch ganz sezierend, die werden jetzt in eine Karriere starten, die werden immer damit zu kämpfen haben, dass sie weniger verdienen als ihre Kollegen, ihre männlichen Kollegen, die werden sich irgendwann zerreißen müssen zwischen Kindern und Karriere. Die werden ständig nach ihrem Aussehen trotzdem auch immer noch beurteilt, auch wenn sie gerne nach ihrer Arbeit beurteilt werden möchten. Also sie hat sozusagen, es gibt keine richtig gute Rolle für sie als Frau in diesem Umfeld, das sie sich eigentlich so wünschen würde. Und dann schlittert sie also in diese Social-Media-Bubble auch irgendwie rein, habe ich das Gefühl gehabt. Oder wie hast du das gelesen?
Naja, ihr Problem ist, glaube ich, auch, dass sie keiner einzigen Figur in diesem Buch wertschätzend gegenübertritt.
Ja, oder also, als Vorbild begegnet, ja, ne? Oder so.
Genau. Ja, ja, ja. Also sie hat ja bei allem etwas auszusetzen. Sie kritisiert ja alle. Seien es ihre Kommilitoninnen, sei es ihr Ehemann, ihre Mutter, ihre Schwester, ihre Schwiegereltern. Das ist ja, also aus ihrer Perspektive gibt es ja überall Kritikpunkte. Die Nannies machen jetzt auch nicht den besten Job, wie sie findet. Dann stellt sie ja irgendwann die Produzentin Shannon ein. So eine junge Frau, die gerade mit dem College fertig ist. Also da hat sie ja von Anfang an das Gefühl, die sollte sie eigentlich nicht einstellen, macht sie dann trotzdem. Kleiner Spoiler, funktioniert nicht so richtig gut. Also aber es sind ja alle schlecht aus ihrer Sicht. Ich meine, selbst an den Kindern hat sie ja was auszusetzen. So.
Ja, krass, ich habe selten, das habe ich mir notiert, während des Lesens und ne, ganz viel mir Gedanken zu ihr gemacht. Das merke ich dann immer im Nachhinein, wenn ich meine Notizen durchlese, dass ich so ganz viel irgendwie mir Gedanken über Natalie als Figur und als Charakter gemacht habe in diesem Roman. Und ich habe auch gedacht, danach, so selten hat mich eine Romanfigur wirklich so verärgert und gleichzeitig auch so neugierig gemacht. Und zwar irgendwie in beiden Welten, ne? Aber ich finde, die Vergangenheitswelt, also die Yesteryear Ranch im frühen 19. Jahrhundert, da kann man wenigstens so ihre Härte ein bisschen besser nachvollziehen, weil sie ja wirklich in diese Situation geworfen wird, sich nicht zurechtfindet, sie verwirrt ist und da fällt es einem ein bisschen leichter, sich da so in sie hineinzuversetzen, finde ich. So ging es mir.
Man merkt aber auch im ganzen Buch, dass sie eigentlich in ihrer eigenen Realität lebt, ne? Also sie benutzt ja auch, und das meine ich so, ihre Kinder für ihren Content. Und ist ja auch der festen Überzeugung, dass die Kinder das auch möchten. Also gerade die Mädchen. Also sie sagt zum Beispiel auf Seite 17, ich zitiere, die Mädchen ließen sich leichter für die Kamera dressieren. Sie standen stundenlang ohne zu murren vor der Linse. Das stimmt ja in der Form auch dann nicht mehr, weil zum Beispiel ihre älteste Tochter eigentlich gar keinen Bock mehr darauf hat.
Ja, und also, auch einfach eine absolut problematische Aussage, ne?
Ja, natürlich.
Also, und auch
dressieren,
generell,
das Wort dressieren.
Ja, und auch generell das Verhältnis zu ihren Kindern, das spitzt sich auch zu in beiden, ne, in beiden zeitlichen Handlungsebenen. Ja, und zwar auf eine relativ erschütternde Art und Weise, ohne jetzt zu spoilern, finde ich.
Aber ich finde, oder ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Kinder nicht das erste Kind, aber alle anderen Mittel zum Zweck sind. Weil sie ja auch ihrem Schwiegervater das Versprechen geben musste, dass sie also noch mehr Kinder bekommen. Zum Beispiel ein Punkt dafür.
Ja.
Also mich hat auch der Roman sehr wütend gemacht, aber so, also wütend neugierig. Ich wollte wissen, wie geht's weiter, was ist da passiert, warum ist sie jetzt im 19. Jahrhundert aufgewacht, wie ist es dazu gekommen, dass sie diesen Account hat, wie löst sich das alles auf, zerbricht diese Familie vielleicht irgendwann, weil die Kinder keinen Bock mehr haben, für die Mutter herzuhalten, wie entwickelt sich diese Liebe zwischen Natalie und Caleb, Liebe ist auch zu viel gesagt, wie entwickelt sich diese Ehe der beiden. Ja, also total spannend.
Ja,
wirklich ein Page-Turner.
Absolut, absolut. Ne, da haben einen verschiedene Sachen, finde ich, so die Seiten wirklich schnell umblättern lassen und durchlesen lassen. Ich habe mir dann zwischendurch mal so überlegt, was ist jetzt so in Anführungsstrichen so für mich die Moral von der Geschichte. Weißt du, was ich meine? Und so innerhalb der Geschichte, wenn wir uns jetzt wieder in diesem Handlungsrahmen bewegen und in diesem Handlungsbogen auch, in diesem Spannungsbogen, dass Natalie in dieser Vergangenheit aufwacht plötzlich und sich da halt mit diesem wirklich harten Alltag und dem realistischen Alltag da auseinandersetzen muss und dass halt eben nichts mehr von der natürlichen Romantik, von der auch der Nähe zur Natur und der Ruhe und so zu tun hat, die sie da auf ihrem Internet-Account gezeigt hat in der Gegenwart. Das ist ja so ein bisschen die Geister, die ich rief, mäßig gewesen, oder? So, sie romantisiert das und wacht dann plötzlich auf und merkt, ach nee, ist vielleicht doch nicht so. Und ich finde jetzt aber, wenn man dann von außen auf dieses gesamte Buch schaut und wie man das lesen kann, finde ich, haben so viele Rezensionen auch gesagt, so das ist eine Art satirischer und auch bissiger Blick auf diese Social-Media-Welt, ne? Und so schöner Schein und mehr Schein als Sein etc. Also oder ja, auf eine spezielle Form der Social-Media-Welt. Und ich finde aber auch, dass Jester hier noch einen Schritt weiter geht in der Gesellschaftskritik. So habe ich es gelesen. Und zwar eben durch die Protagonistin Natalie. Dass sie einen ganz klaren Blick auf patriarchische Züge in unserer Gesellschaft hat. Dass sie ganz klar ihre zukünftige Rolle als Frau vor sich sieht, ne? In Rena zum Beispiel, ihre Kommilitonin, die dann da steht und fröhlich von einem Praktikum erzählt und Natalie nur denkt, ich sehe genau, wo das hinführt und das möchte ich für mich nicht. Und gleichzeitig aber halt eben auch merkt, den perfekten Platz für sie oder den Platz, in dem sie sich wohlfühlt, in dem sie sich entfalten kann, in dem sie sein kann, wer sie ist und wer sie sein möchte, den gibt es eigentlich nicht. Und das zeichnet nochmal ein ganz anderes Bild von einer Form von Druck, der auch auf Frauen herrscht. Und ich habe nämlich auch, ich glaube vom SWR war das eine Rezension zu dem Buch gelesen. Normalerweise lesen wir irgendwie nicht so viel darüber, aber bei Yesteryear war ich wirklich sehr neugierig, was darüber auch so geschrieben wurde und wie das so interpretiert wurde. Und in der SWR-Rezension heißt es, und das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht, der eigentliche Reiz von Yesteryear liegt jedoch nicht im Zeitsprung selbst, sondern in Natalies Innenleben. Und das hat mir zu mir gesprochen. Also das fand ich, das stimmt, weil ich mir überlegt habe, also ich finde, er liegt schon in einem Zeitsprung auf jeden Fall in einem Szenario und auch daran, dass das irgendwie so ein ganz aktueller Blick ist auf ein ganz aktuelles Thema, aber eben auch in diesem Innenleben dieser Protagonistin und wie das ausgebreitet wird und das sich ja zuspitzt in der Vergangenheitszeitebene, ne? Ja.
Also ich glaube, dass ich die Geschichte nur halb so spannend gefunden hätte, wenn es diesen Handlungssprung nicht gegeben hätte. Weil wo hätte das hingeführt? Dann hätten wir eben auf noch mehr Seiten gelernt, dass Natalie nach außen hin irgendwie so ein traditionelles Lebensmodell zeigt und nach innen hin das ganz anders lebt. So, das ist jetzt ja für mich jetzt nicht so eine News, dass das, was ich auf Instagram sehe, nicht das ist, was die Realität abbildet. Und das eben vielleicht zugespitzt als sogenannte Treadwife. Deswegen diesen Handlungssprung fand ich mega gut für dieses Buch. Aber du hast recht, oder die Rezension auch, dass ohne dieses Innenleben von Natalie, dieses sehr wütende, diesen Konflikt, den sie auch mit sich austrägt, den macht es natürlich noch viel spannender. Übrigens wütend, vielleicht ein ganz guter Stichpunkt, sie redet ja immer über die Menschen, die sie beobachten und die sie kritisieren, immer als die wütenden Weiber. Aber sie ist ja genauso wütend in sich drin, ne? Über ihr ganzes Leben. Also ich glaube, sie hat einfach irgendwann den Fehler gemacht, sich da so eine Idylle aufbauen zu wollen, als sie gemerkt hat, dass diese Liebe zu ihrem Ehemann keine Liebe ist und dass sie in ihm was anderes gesehen hat, als das, was er tatsächlich ist. Und anstatt dann einfach zu gehen, was man wahrscheinlich nach ihrem Wertemodell, nach dem sie lebt, nicht macht, sich scheiden lässt, hat sie also versucht, das irgendwie zusammenzuhalten und so ein anderes Lebensmodell aufzubauen. Und das resultiert in dieser Yesteryear Ranch. Also ja, spannend.
Ja, total. Und ich finde, das merkt man zum Ende hin ganz interessant, auch in der Sprache dieser Ich-Erzählung, weil die wird wirklich immer schneller, auch immer so konfuser und verwirrter und das spitzt sich wirklich auch sprachlich zu. Also man merkt, dass Natalie nicht mehr so zum Schluss hin berichten kann, wie sie uns vorher berichtet hat von ihrem Leben und von der Verwirrung, die sie erlebt. Und das fand ich auch nochmal sprachlich wirklich toll dargestellt, wie sich das zum Schluss hin immer weiter spiralisiert abwärts.
Ach, es ist manchmal so schade, dass wir uns vorgenommen haben, nicht übers Ende zu sprechen, weil wir natürlich nicht spoilern wollen.
Ja,
für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber ich fand das Ende schon total spannend, wie sich das dann aufgelöst hat.
Ja, fand ich auch. Weißt du, an welchen deutschen Roman, den wir auch schon hier besprochen haben, ich denken musste? Ein bisschen?
Beim Ende jetzt? Oder
nee, generell mal lesen, ja.
Nee.
Von Anne Sauer, Im Leben nebenan. Da werden ja auch so zwei Handlungsstränge von so zwei verschiedenen Leben so parallel und abwechselnd erzählt. Und das fand ich total spannend und ist auch irgendwie interessant, dass das vielleicht uns noch häufiger begegnen wird. In Zukunft kann ich mir vorstellen, nicht weil jetzt wegen dem Erfolg auch der beiden Romane, Im Leben nebenan ist ja auch ein Bestseller gewesen, über den viel gesprochen wurde oder ist noch einer, sondern auch, weil das irgendwie so ganz interessante Szenarien sind, wenn man so die Rolle der Frauen in der Gesellschaft betrachtet und so, finde ich. Ist es irgendwie... Finde ich ein gutes Setting für einen Roman über Frauen und deren Rolle in der Gesellschaft.
Ich habe mir jetzt, während du gesprochen hast, gerade überlegt, ob ich zu dem Vergleich noch was sage hinsichtlich der Auflösung, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden.
Wir verlinken euch die Folge, in der wir über Im Leben nebenan sprechen, auch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt auf diese Art von Roman, da auch total gerne nochmal reinhören.
Bevor wir zu Verlorene Schäfchen kommen, vielleicht noch ein Hinweis. Anne Hathaway hat sich die Filmrechte gesichert.
Ja.
Wird verfilmt für die Amazon Studios. Und sie spielt auch selbst mit, erzählt man sich. Ja.
Aber man weiß noch nicht, welche Rolle?
Ich bin ehrlich gesagt da nicht so tief eingeschränkt. Ich habe es in den Infos, die ich gelesen habe, nicht gelesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie Natalie ist.
Cool. Ja, interessant.
Also wer jetzt mal kurz überlegen, wer sollte sie sonst sein? Weil alle anderen Frauen sind ja eher Nebenfiguren.
Ja.
Die Nannys, die Produzentin, die Schwiegermutter, die Kommilitonin, die Mutter, die Schwester.
Ja.
Nee, da lege ich mich jetzt fest, Anne Hathaway wird Natalie sein.
Wir kommen drauf zurück, Hella. Wir kommen drauf zurück und gucken, ob da du richtig gelegen hast mit deiner Vermutung. Ist interessant, auch filmisch, ne? Das kann man sich natürlich total gut vorstellen, filmisch umzusetzen mit den verschiedenen Szenarien und dann das gleiche Haus in einer völlig unterschiedlichen Zeit, das ist ja per se schon mal spannend, da zu überlegen, wie dann so diese Zeitsprünge auch in Szene gesetzt werden. Und was ich aber auch spannend finde, weil so vor allem der Schluss des Buches liest sich auch so ein bisschen wie so eine Kamerafahrt, weil dadurch, dass die Sprache von der Protagonistin auch immer verwirrter wird, finde ich, tritt man so als Lesende einen Schritt zurück und sieht dann eben nicht mehr die Welt in ihren Augen und versucht rauszufinden, was da jetzt passiert ist und warum sie verwirrt ist, sondern man tritt zurück und sieht, dass sie sehr verwirrt ist auch. Und das ist wie so eine Kamerafahrt raus, ne? So ein bisschen aus ihrem Kopf auf das Szenario und hat so einen Aha-Effekt auch. Also deswegen kann ich mir das filmisch total gut vorstellen.
Ich kann mir das tatsächlich so, dieser Handlungsstrang im 19. Jahrhundert, da habe ich irgendwie so Bilder von Handmaid's Tale vor Augen, ob das vielleicht so optisch so ein bisschen ist. Habe ich gedacht.
Krass, witzig, dass du das sagst. Die gucke ich gerade.
Guckst du
die Serie? Ja, ich hatte die noch nicht angefangen und Oh, alter Schwede. Oh, die ist aber ganz schön.
Basiert auf einem Buch von Margaret Atwood.
Genau, über das wir auch schon gesprochen haben hier. Haben wir schon drüber gesprochen?
Nee, über das Buch nicht.
Aber wir haben auf jeden Fall Handmaid's Tale schon erwähnt, ne?
Wir haben es schon erwähnt, als wir was von Margaret Atwood gelesen haben. Vielleicht ganz kurz noch, Handmaid's Tale ist der englische Titel. Wie heißt die Serie?
Report der Markt. Aber
heißt
ich glaube,
auch
die Serie,
so, diese,
die Serie heißt Handmaid's Tale. Der Roman auf Deutsch hieß Report der Markt.
So muss es.
So nämlich können wir nochmal in den Shownotes verlinken, genauso wie alle anderen Titel und wie die Titel der beiden Bücher, die wir besprechen, inklusive Preis und Verlag, in denen sie erschienen sind. Und in den Shownotes findet ihr auch die Teilnahmebedingungen für unsere Verlosung, zu der wir euch jetzt unser Codewort nennen.
Schöner Schein.
Und inwiefern das auf das zweite Buch zutrifft, das erfahrt ihr gleich. Erstmal schickt Schöner Schein an uns, an die E-Mail-Adresse buchclub@bildderfrau.de. Ihr könnt mitmachen bis zum
27.06.2026.
Und mit etwas Glück gewinnt ihr das kleine exklusive Bücherpaket bestehend aus Yesteryear.
Werbung. Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch kurz auf eine ganz aktuelle Neuerscheinung hinweisen.
Und zwar auf den frisch erschienenen Roman Pina fällt aus von der Autorin Vera Zischke.
Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, den Namen kenne ich doch, dann liegt das bestimmt an Vera Zischkes Debütroman. Ava liebt noch, heißt der. Und das ist eine ungewöhnlich, wirklich mitreißend erzählte Liebesgeschichte, die zu einem absoluten Publikumsliebling wurde.
Und großes Potenzial, auch ein Leserinnenliebling zu werden, steckt in Vera Zischkes neuem Roman Pina fällt aus. Es geht um Pina und ihren Sohn Leo. Der ist Anfang 20 und lebt in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Er braucht viel Hilfe und Betreuung im Alltag und Pina ist rund um die Uhr für ihn da. Und wenn er zu seinem Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fährt, verschwindet sie selbst im Büro.
Als Pina dann eines Tages nach dem Einkaufen zusammenbricht und auf die Intensivstation kommt, da ist Leo plötzlich alleine zu Hause. Und die Nachbarn merken, hier sind jetzt wir gefragt. Also beginnen die Seniorin Inge, die Schulabbrecherin Sola und der sehr zurückgezogene Wojtek für Leo da zu sein. Erst ein bisschen unwillig, zaghaft und auch etwas unbeholfen, aber dann entsteht zwischen diesen Menschen, die eigentlich bisher aneinander vorbeigelebt haben, etwas ganz Besonderes. Nennen wir es den Leo-Effekt.
Und dieser Effekt entblättert sich auf sehr berührende Weise Seite für Seite in Pina fällt aus. Vera Zischke, die übrigens selbst Mutter eines autistischen Sohnes ist, erzählt davon, was passiert, wenn wir nicht mehr wie gewohnt funktionieren können und wie viel Zusammenhalt dann über ganz viele Unterschiede hinweg entstehen kann.
Also, wenn ihr Lust habt auf eine bewegende und mitreißende Geschichte, die uns wirklich daran erinnert, wie sehr wir einander als Gemeinschaft brauchen, dann ist dieser Roman genau das Richtige.
Pina fällt aus von Vera Zischke ist als Hardcover bei List erschienen. Es kostet 21,99 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Ganz viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Von Caro Claire Burke, erschienen bei Heine, und Verlorenes Schäfchen von Madeleine Cash, erschienen bei Penguin. Danke auch nochmal an beide Verlage, die stellen uns nämlich die Verlosungsexemplare zur Verfügung.
Und bevor es jetzt weitergeht, könnte hier Werbung kommen?
Und jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei und wir landen schwuppsdiwupps mitten in dem Bestseller Verlorene Schäfchen der amerikanischen Autorin Madeleine Cash.
Erzähl uns mal, worum es geht. Wer sind die verlorenen Schäfchen?
Oh, das ist die große Frage, liebe Hella. Bob Flynn ist schon mal eins, würde ich sagen. Und mit Bob Flynn beginnen wir auch diese Zusammenfassung. Der ist Familienvater und kann es nämlich nicht fassen. Jetzt macht seine Frau Catherine doch tatsächlich ernst mit ihrem Vorschlag, die Ehe zu öffnen und beginnt eine Affäre mit dem Nachbarn der Familie Flynn. Die Familie besteht außer Bob und Catherine, die Eltern, außerdem noch aus den drei Töchtern Abigail, Louise und Harper, alle so zwischen 12 und 17 Jahre alt, würde ich sagen. Und auch an den Teenagerinnen geht die Ehekrise ihrer Eltern natürlich nicht spurlos vorbei. Während also Bob beginnt, im Auto zu schlafen, also schon halb ausgezogen ist, und Catherine sich eigentlich nur noch um sich und ihre Midlife-Crisis dreht und das sowieso schon relativ chaotische kleine Familienhaus in der amerikanischen Kleinstadt immer weiter verkommt, zieht sich jede der Töchter wiederum in ihre eigene Welt zurück. Abigail verliebt sich Hals über Kopf in einen jungen Veteranen, der als Security-Mitarbeiter bei einem mächtigen, aber zwielichtigen Tech-Milliardär eingestellt ist. Luise, die mittlere Tochter, die verfällt immer mehr ihrer Internetbekanntschaft und lässt sich von ihr auf ja wirklich brandgefährliche und radikale Wege führen. Und die hochintelligente Harper, die wittert eine Verschwörung und rebelliert eigentlich gegen alles und jeden, wird vom Unterricht suspendiert und lernt nebenbei noch fließend Latein. Als Bob dann von Seiten seines Chefes nahegelegt wird, sich psychologische Hilfe zu suchen, da tritt er der kirchlichen Selbsthilfegruppe Verlorene Schäfchen bei und verliebt sich prompt in deren Leiterin. Wie soll also Familie Flynn jetzt bitte aus diesem Chaos wieder rausfinden?
Du siehst mich die ganze Zeit schmunzeln, während du die Zusammenfassung vorgestellt hast. Also, ich kann ganz schlecht meine Gefühle für dieses Buch in Worte fassen.
Versuch,
ich glaube,
mein
Schmunzeln und leichtes Lachen verrät es schon. Wie absurd war denn diese Geschichte?
Aber wirklich. Und ich meine, das Absurde ist ja schon eigentlich alles ernste Themen, ne? Und
ja.
Man trägt das so vor und denkt sich, oh Gott, was da alles passiert ist. Was für Themen da behandelt wurden. Und denkst so, eigentlich nicht zum Lachen, aber trotzdem, also... musste man immer wieder lachen. Ich fand das so witzig und dann ist es mir wieder im Hals stecken geblieben, weil ich dachte, das ist eigentlich nicht witzig. Also das war so dieses Gefühlsbad, dieses Leseerlebnisses.
Also dieses Buch hat auf jeden Fall eine Komik.
Ja.
So. Ich habe zum ersten Mal noch folgendes Gefühl festgestellt. Und zwar hat sich mein Empfinden verändert während des Lesens und nach dem Lesen, weil ich muss sagen, ich war streckenweise beim Lesen ein bisschen genervt von der Geschichte, weil es einfach so viel war. Also wir haben ja sehr viele Protagonistinnen. Du hast die Familie schon vorgestellt, aber es gibt ja auch noch Freundschaften der Mädels. Es gibt die Typen, in die sich die Mädels verlieben. Es gibt den Nachbarn, die Geliebte, es gibt den Priester und es gibt einen Multimilliardär, der für immer leben möchte.
Ja.
So viele. Und bei allen gibt es irgendwie Themen und dann.
Und riesengroße Themen.
Riesengroße Themen. Und dann kam immer noch wieder was zu, immer noch wieder was dazu. Und ich fand es ein bisschen viel auf einmal.
Ja, es ist absurd.
Als ich fertig war mit dem Buch, hat sich das bei mir verändert. Und jetzt denke ich mir so, dieses Viele macht es einfach so absurd und so komisch, dass ich es großartig finde. Ist dir das schon mal genauso gegangen?
Ja, ich fand das bei dem Buch, also habe ich es auch so empfunden ein bisschen. Und das ist ganz eine ganz krasse Wirkung eigentlich, ne? Also ich war nicht genervt, aber ich habe zwischen echt gedacht, okay, krass, wie absurd. Also da wird auch einiges so auf die Spitze getrieben und dann gleichzeitig gepaart mit einem so sehr lapidaren Erzählton eigentlich, der dann wiederum auch so eine Komik erzeugt aus Situationen heraus, die eigentlich vielleicht gar nicht so richtig komisch sind. Aber es ist so ein spannendes, raffiniertes Leseerlebnis und die Figuren, die sind auch, wie du gesagt hast, die sind absurd, manchmal auch sogar ein bisschen grotesk. Da muss man sich drauf einlassen, das ist es, glaube ich. Also man muss es vielleicht auch vorher wissen. Es ist jetzt nicht ein Familienroman, wo man emotional in die Tiefe geht und bei jedem mitleidet und mitfühlt. Nee, die Figuren lösen andere Gefühle in einem aus und das ist es auch nochmal, ne? Obwohl es eigentlich um tiefe Themen und manchmal sogar gefährliche und bedenkliche Themen geht.
Für mich liegt der Reiz dieses Buches in der Übertreibung.
Also. Und auf die muss man sich einstellen, glaube ich.
Ja, und ich glaube, das ist mir ziemlich spät erst gelungen. Ich glaube, ich würde das Buch gerne nochmal lesen. Und ich habe auch gar nicht so einen Lieblingscharakter jetzt, dass ich irgendwie dachte, ja, diese Figur, mit der habe ich irgendwie mitgelitten oder die fand ich am besten beschrieben oder so. Ich finde, jede Figur hatte für sich etwas Liebenswertes. Ob das jetzt Catherine ist, die eigentlich Künstlerin immer sein wollte und das wieder versucht zu entdecken, ob es Bud ist, der ein gescheiterter Rockstar ist und jetzt im Auto schläft und sich dann auch später kaufen lässt im Job, aber da vielleicht gar nicht so viel Info dazu. Ob es diese Mädels sind, die eine, die sich online verliebt und man direkt denkt so, Mädel, nein, nein, nein. Aber man eigentlich auch, sie sucht einfach jemanden, der für sie da ist, der sie versteht. Oder ob es Harper ist, die jüngste der drei, die aber so schlau und gewitzt irgendwie ist.
Also Sprachlich fand ich das Buch brillant. Das ist ganz krass. Also ich finde, dieses Buch sticht vor allen Dingen heraus aufgrund der Sprache und aufgrund der Figuren. Das sind die zwei Sachen, wo ich sage, das hat mich richtig reingezogen. Und zur Sprache gehört, wie diese Figuren Charakter annehmen, indem sie aus ihrer Perspektive berichten. Also zur Aufteilung, es gibt jetzt keine Kapitel mit irgendwelchen Überschriften oder so, sondern das Buch ist aufgeteilt in Kapitel, wo dann schnell klar wird, okay, ach, das ist jetzt wieder aus der Perspektive von Bud Flynn, dem Vater. Oder ah, hier kommt wieder Harper, die jüngste Tochter, zu Wort. Oder ah, hier erzählt nochmal Father Andrew, der Priester der Gemeinde, etwas und so. Das springt so hin und her zwischen den Figuren. Und jede Einzelne nimmt so sehr Form an durch das, was sie denkt, was sie sagt, was sie macht, dass es einfach wirklich, also dass es eine Freude ist, das mitzuverfolgen. Und was mir bei diesem Buch aufgefallen ist, wie bei wenig anderen vorher, sind die Dialoge. Das macht so Spaß. Die sind so schnell, die sind so gewitzt, die sind so auf den Punkt. Also die Dialoge in diesem Roman sind ein echter Schatz.
Vor allen Dingen finde ich die zwischen Bud und Catherine.
Ja.
Also zwischen diesem dysfunktionalen Ehepaar, kann man das so sagen?
Ja, klar, sind sie schon. Also ja, so, auf jeden Fall. Ja.
Die irgendwie nicht miteinander, aber auch nicht ohne den anderen können. Und die ja irgendwie, also das fand ich auch spannend, ne? Also Catherine ist total unzufrieden in ihrer Ehe und bändelt ja im Grunde schon mit dem Nachbarn an, bevor sie dann ihrem Ehemann vorschlägt, das zu öffnen. Und ist dann aber total entsetzt, als sie rausfindet, dass er auch eine Geliebte hat. Und ich denke so, hä, was war auch dein Vorschlag? Und ja, dieser Nachbar.
Oh mein Gott.
Also es ist wirklich, jede Figur für sich ist auf die Spitze geschrieben und es geht um eine Familie in einer Dauerkrise. Und wie die irgendwie alle immer kurz vorm Zusammenbruch sind, ja, aber nicht zusammenbrechen.
Und gefühlt auch eine Stadt, eine Kleinstadt in der Dauerkrise. Und ne, das weitet sich ja alles auch aus. Also da knirscht und knarzt es ja überall. Und dann eine Verschwörungstheorie, eine der schlimmsten, die plötzlich Realität wird. Man muss Lust drauf haben, etwas ja Absurdes auch ein bisschen zu lesen und sich darauf einstellen, finde ich. Ne? Und auch so ein bisschen die bei der Lust mitgehen an Übertreibung, an überspitzten Figuren, auch an überspitzten Handlungssträngen. Es wird dann auch nochmal fast so ein bisschen Crime-mäßig so, ne? Also da muss man sich einfach ein bisschen mitnehmen lassen und muss da Lust drauf haben. Was ich noch toll fand, war, neben den Dialogen und der Sprache und auch dem Sprachwitz, der da drin steckt, zum Beispiel haben irgendwie lauter Cafés und Pubs und Läden da die abstrusesten Namen in dieser Kleinstadt. Also zum Beispiel heißt, glaube ich, irgendwie entweder ist es ein Spirituosenladen oder eine Kneipe heißt Olive or Twist. Also Olive or Twist. Ja, okay. Ne, wenn man es liest, weiß man es. Und so. Also es ist wirklich, das macht total das viel Spaß. Das
gehört
ist
dem Nachbarn,
witzig,
ne?
Olive or Twist, ja, ja, stimmt.
Gehört dem Nachbarn.
So, das kommt immer wieder vor als Pappname, muss ich immer schmunzeln. Und was ich noch mochte, ist, dass es so ganz viele kleine Querverweise gibt, die sich so durch die Geschichte weben und die nochmal so einen ganz speziellen Handlungsstrang, so einen ganz speziellen Erzählton mit reinbringen. Sowas wie, wenn wir Luise in dem Kapitel kennenlernen, die mittlere Tochter der Flynns, erzählt sie, dass sie irgendwie, ja, dass sie in ihrem Leben irgendwie nicht so richtig hat, was sie antreibt. Und wenn sie mal so sinngemäß rebellisch sein möchte oder sich fühlen möchte, dann lässt sie die Gabel einfach mit in den Mülleimer fallen, während sie die Teller abkratzt. So, finde ich schon mal eine ganz witzige Beobachtung. Da dachte ich so, ja, schon mal irgendwie cool beschrieben und ja, ganz, also interessant beobachtet, was die Figur angeht. Und dann aber bestimmt 100 Seiten später sagt irgendwann Bud Flynn, wo sind eigentlich alle unsere Gabeln und so. Also, dass man so richtig merkt, da werden Dinge nehmen Bezug aufeinander. Oder es gibt so ein Plakat in der Stadt, das allen Protagonisten oder vielen Protagonisten auffällt. Das ist ein Mann, der schläft und über den so Schäfchen hüpfen und so. Also es wird ganz viel auch mit Symbolik gespielt, die einem einfach Spaß macht zu entdecken.
Die Kirche als Ort von Zusammenkunft, Hilfe. Also es fängt ja damit an, dass es eine Mückenplage gibt in dieser Kirche, weil es mit zu viele Pflanzen gibt.
Ja, und jemand, eine Person bringt doch immer Pflanzen mit und will die da abstellen, so. Finde, das macht die Atmosphäre und schöner und dann, ja.
Und also auch das wird ja irgendwie schon als so ein merkwürdiger Ort dargestellt, weil es eben, weil diese spezielle Kirche einfach so besonders irgendwie ist und trotzdem ja immer auch wieder ein Ort ist, wo alle, ich will nicht sagen Zuflucht suchen, aber irgendwie versuchen, wenn sie einen Anker brauchen, hinzukommen. sei es Bud, der dann in diese Selbsthilfegruppe gibt, aber auch die Kinder gehen dort mal vorbei und sprechen mit dem Priester. Also das fand ich auch ganz, ganz spannend, diese Kirche als Ort, wo sie alle dann doch irgendwie Hilfe suchen.
Ja, und zu diesem Raum wird nicht durch das Zutun von dem Father Andrew, wird auch klar im Laufe des Romans, spielt auch eine schwierige Rolle, sondern durch die Menschen, die da zusammenkommen und die sich aufeinander einlassen. Und da sind wir, finde ich, bei dem berührenden Teil dieses Buches, was irgendwie abseits von Groteskem und Absurdem und Sprachwitz und Schnelligkeit und Geschwindigkeit einfach vielleicht diesen Roman noch so schön macht auch irgendwie. Ist die Menschlichkeit oder das Menschlichsein, was dann doch immer wieder in jeder Figur und zwischen ganz vielen Sätzen so durchscheint und mitschwingt.
Mich hat vor allen Dingen auch berührt, dass auch wenn die Figuren alle so unterschiedlich waren und auch in Konflikt zueinander stehen, dass sie dann unterm Strich doch zusammenhalten.
Ja, wenn es drauf ankommt. Ne?
Wenn es drauf ankommt.
Ja, wird zum Schluss auch nochmal klar, ja. Finde ich. Also es gibt dann auch so ganz...
Showdown.
Oh, Showdown und danach aber auch irgendwie was Versöhnliches, auch nochmal aus einer interessanten Perspektive und so. Also dieses Buch hört nicht auf, einen zu überraschen. Und hat dich ja auch offensichtlich sowohl beim Lesen als auch beim Erlebnis danach überrascht.
Ja.
Ich finde es irgendwie lustig, weil wir auch ganz anders über dieses Buch sprechen. Und ich meine, da kommen harte Themen drin vor. Ne? Also nun muss auch nochmal gesagt sein, auch wenn wir jetzt so beschwingt und witzig drüber sprechen, es geht um... mentale Gesundheit, es geht um psychische Krisen, es geht um, ich finde, auch um Sexualität, Es geht um gefährliche Internetbekanntschaften, die einen zu extremen Dingen verleiten und so. Und das alles so erzählt, dass man sich überdenkt so, lese ich das gerade jetzt wirklich? So, passiert das gerade wirklich? Wird das jetzt gerade wirklich in dieser Familie jetzt so diskutiert und auch vermeintlich gelöst und so? Also es ist ganz interessant und es stimmt, man möchte es eigentlich nochmal lesen, und sich dann vorher überlegen, worauf man achtet. Nochmal mehr.
Genau.
Witzig. Und es ist schon, ich habe auch da nochmal, weil ich neugierig war, wie wird das rezensiert und wie wird das besprochen, habe auch nochmal ein bisschen geguckt und da erscheinen dann so Schlagworte wie witzig, herrlich abgründig, satirisch, absurd, überraschend berührend. Und dass es unterm Strich so eine Gesellschaftssatire ist. Ne? Und da gehe ich auch mit. Also ne, so eine... Ja, irgendwie werden da mit so ganz unglaublichem Sprachwitz, mit auch einer sprachlichen Präzision, mit ganz speziell gezeichneten Figuren auch so eine Art von, ja, so von Absurdität unserer Zeit auch bloßgelegt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber es ist ganz schwierig zu fassen, aber irgendwie hat dieses Buch eine ganz spezielle Faszination, eine ganz spezielle Magie.
Ich finde auch allein den Titel schon spannend, Verlorene Schäfin. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass es noch mehr um den Priester geht. Ging es dir auch so?
Ja, ist witzig, ne? Weil der das Buch eröffnet als Figur.
Genau.
Also das Buch wird eröffnet, der Roman wird eröffnet aus der Perspektive von Father Andrew, der einen Blick wirft auf die Gemeinde, auf die Kirche, auf die Flynn-Familie im Speziellen. Und ich habe mich gefragt, warum? Weil das ist ganz lustig, weil ne, der wirklich dadurch irgendwie als eine Form von Protagonist eingeführt wird, der er eigentlich nicht ist. Aber er kann natürlich wirklich gut von außen sozusagen uns mit reinnehmen in diesen kleinen Kosmos. Und da habe ich auch einen Satz, da musste ich schmunzeln und der finde ich steht so ein bisschen beispielhaft dafür. Das ist nämlich genau diese erste Passage, wo Father Andrew ein bisschen beschreibt, dass er sich um die Familie Flynn sorgt und die ne, Töchter, die dann irgendwie zunehmend fehlen. Und anscheinend ist Bob Flynn auch mal zu ihm gekommen und hat irgendwie Rat gesucht und so. Und diese Familie, die gibt ihm zunehmend Rätsel auf, dem Pfarrer, Priester dieser Gemeinde. Und er zählt dann auf, wo sie fehlten und so. Sie fehlten zum Beispiel, jetzt zitiere ich hier, es geht um die drei Töchter, ne, die drei Teenager-Töchter. Und jetzt lese ich kurz hier vor, wie er sich daran erinnert, warum das vielleicht ein bisschen bedenkenswert ist, was da passiert. Auf Seite 9 steht der Satz, sie, also die Flynn-Töchter, fehlten bei der Schulaufführung der Arche Noah und wurden später auf dem Parkplatz gesehen. Ein Löwe, ein Fuchs und ein Dachs, die sich eine Zigarette teilten. Und ich habe gerade so, das ist wirklich einfach, diese Sachen stehen dann da so und denkst dir, ja, absurd, aber irgendwie bedeutend, witzig und steckt viel drin.
Ich finde auch, dass was ganz gut gelungen ist, dass ich mir das alles sehr gut vorstellen konnte.
Ja, auch das Haus, ne?
Ja.
Diese Einführung in das Chaos dieses Hauses. Krass, ich war sofort drin.
Oder sein Auto.
Sofort gehabt.
In dem ganz viele Essenspackungen noch liegen und so.
Ja, man liest das mit so einer Mischung aus Faszination, aus Hochachtung vor der präzisen Sprache, aus Sorge um die Situation, die da beschrieben wird. Das bringt so ganz viele verschiedene Gefühle in einem zum Schwingen, ne? Witzig. Ja, ganz interessant.
Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Deutsche. Wenn jetzt jemand ein Buch sucht, das bewegt, das mitreißt, das aber auch vielleicht wütend macht, also wo ganz viele unterschiedliche Gefühle angesprochen werden. Man möchte also mitgehen mit der Geschichte. Welches würdest du empfehlen? Welches Debüt würdest du empfehlen?
Oh Gott, das ist schwierig, Hella, weil es wirklich ja ganz unterschiedliche Gedanken sind, die man sich danach auch macht, ne? Also wenn einem nach tiefgehender Gesellschaftskritik auch ist, auf eine Art und Weise, dann würde ich sagen Yesteryear. Und wenn man Lust hat auf ein bisschen mehr Satirisches, dann eher Verlorene Schäfchen. Das war jetzt keine befriedigend beantwortete Vergleichsfrage,
so
oder? Also,
so
weil ich finde, beide Bücher hallen lange nach. Aber man merkt ja auch schon hier in dem Gespräch, wie unterschiedlich wir uns über beide Bücher unterhalten und wie unterschiedlich da anscheinend auch dann die Thematiken sind, ne? Hella, ich würde mit meiner Vergleichsfrage gerne mit dir in die Welt der Cover eintauchen. So, und wir haben jetzt hier die beiden Bücher vorliegen und haben die deutschen Cover. Und so viel sei gesagt, vor allen Dingen bei Verlorene Schäfchen sind die UK, die britische Variante des Covers und die amerikanische Variante des Covers nochmal grundverschieden zu dem. Ich zeig's dir gleich.
Ja.
Und auch bei Yesteryear. Und deswegen würde ich von dir ganz gern mal einen kleinen Coververgleich hören. Yesteryear, die deutsche Version, ist ein zweigeteiltes Buch. Die oberen zwei Drittel sind pink mit so einer schemenhaften Farbe im Hintergrund. Der untere Teil ist so ein bisschen dunkeltürkis, würde ich sagen. Und darin läuft eine Frau, die so klassische altmodische Siedlerbekleidung anhat. Sieht man deutlich mit Schürze und so einem Hut auf und einem Korb in der Hand, aber halt eben auch ein Handy. Und die wirft so zwei Schatten. Das zeigt schon einiges vom Buch. Und der US-Titel, den ich dir jetzt zeige, wir beschreiben den kurz. Ich halte Hella gerade meinen Laptop hin mit einmal dem US-Cover. Der zeigt mehr so ein bisschen sowas Verschwommenes, so ein bisschen Verzerrtes auch. Und dann haben wir noch den UK-Cover und da sieht man im unteren Drittel ein Frauengesicht und im oberen Drittel sozusagen im Kopf diese Siedlerzeit. Also ganz interessante, unterschiedliche Cover. Und jetzt pass auf, jetzt kommt Lost Lambs. Da haben wir ein deutsches Buch, das ist knallgelb. Und es ist ein amerikanisches Haus zu sehen, so ein klassisches mit so einer Flagge davor und so einer Wolke drüber. Also keine Spur von Schäfchen eigentlich. Und das US-Cover, das ist wie in so Kinderschrift geschrieben. Lost Lambs von Madeline Cash, a novel steht noch drunter. Und die britische Variante wiederum, da sieht man so ein lustiges, wie so ein kleines Porzellanschaf, so süß mit so roten Wangen gezeichnet, mit so einem Heiligenschein obendrauf. Also ganz witzig. Und jetzt wollte ich von dir mal hören. Das war jetzt lange beschrieben. Guckt euch die doch sonst gerne mal an, die unterschiedlichen Cover im Internet. Jetzt wollte ich von dir mal hören, welches dich da am meisten anspricht.
Nur ausgehend von den deutschen Covers oder grundsätzlich, welche Cover mich?
Grundsätzlich, welche Cover?
Also ich finde am besten bei Verlorene Schäfchen finde ich das US-Cover mit dieser Kinderschrift.
Ja?
Ja, weil das hat für mich sowas, dieses Unausgereifte. Ja, also vor allen Dingen, weil das für mich irgendwie so ein bisschen unausgereift und chaotisch und so wirkt. Dieses Schaf, da spricht mich nicht so an.
Lustig, das Schaf spricht mich total an, weil ich das so witzig finde, da das so ein bisschen süß, auch so ein bisschen verrückt aussieht. Das ist ein Schaf, so grinsend mit so roten Wangen und so einem. Das habe ich gedacht, das fand ich auch ein cooles Cover. Weil es auch Bezug auf zu den Schäfchen nimmt.
Ja, das haben wir natürlich auf dem deutschen Cover nicht, ne? Da haben wir dieses Haus, über dem eben diese Wolke schwebt. So, und bei Yesteryear finde ich eigentlich das deutsche Cover sehr gelungen, weil wir diesen Mix haben aus Handy, also Moderne und Vergangenheit mit der Kleidung.
Ja, und du hast es gerade schon gezeigt, wenn man den Umschlag dieses Hardcovers abnimmt, ist auf dem Buch nochmal die Szenerie klar erkennbar gedruckt und da steht auch eine Frau in einem kompletten frühes 19. Jahrhundert Kontext mit einem Handy in der Hand. So. Ja, interessant. Und das scheint so ein bisschen durch den Umschlag durch. Das ist raffiniert gemacht, ne? Ja, auch cool. Du, ich denke, wir denken immer mal wieder, weil wir auch so oft über Cover sprechen, wir sollten uns mal jemanden einladen für eine Sonderfolge.
Jemand, der Cover gestaltet?
Ja, der Cover gestaltet oder Coverentscheidungen trifft und mal erzählen, wie lange wird da diskutiert? Ist es denn überhaupt möglich, dann auch nicht, warum übernimmt man nicht einfach, ne, das Cover von amerikanischen Verlag? Geht das vielleicht gar nicht wegen Rechten oder ähnliches? Das würde mich mal sehr interessieren.
Das Cover von Verlorene Schäfchen ist natürlich knallgelb. Das macht natürlich auf dem Büchertisch schon was her.
Und hat schon noch was, also mit dem Haus und der Wolke drüber und so, ne? Mit ein bisschen Puppenhausmäßig.
Vielleicht ist das eine Schäfchenwolke. Wobei sind die nicht kleiner? Ich weiß es nicht. Okay.
Cover auf der Spur.
So. In der nächsten Folge geht es um ganz andere Geschichten.
Es wird mysteriös.
Genau.
Und ein bisschen dunkel und ein bisschen, meinst du, ein bisschen gruselig? Wir wissen es noch nicht. Wir haben nur die Titel festgelegt, die Romane noch nicht gelesen. Ne?
Ja, ich fange jetzt an. Direkt, okay, wenn wir hier aufhören.
Ich auch.
Das erste Buch, das wir besprechen, ist Mein zärtlicher Schatten von Johanna van Veen.
Und das zweite Buch, das wir besprechen, ist von Oyenka Braithwaite und heißt Der Fluch der Faludun-Frauen.
Ich bin total gespannt. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Schiss, weil das ein Genre ist, in dem ich mich noch nicht bewegt habe.
Nee, wir haben auch über so Mystery und so ein bisschen Gothic und so, haben wir noch nicht richtig gesprochen. Nee. Ne? Wir haben Frankenstein und Dracula mal besprochen, so als Schauerroman. Mal gucken, ob es schaurig wird. Wenn ihr Lust habt und das mit uns erkunden wollt, dann macht das wie Hella und ich und schnappt euch eines der Bücher. Wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, um sie zu lesen. Und wenn ihr Lust habt, lest mit und hört dann zu bei unserer nächsten Folge Seitenweise Glück. Oder aber, wenn ihr nicht mit Lesen beschäftigt seid, dann hört doch mal rein in unsere nächste Sonderfolge. Die wird auch spannend. Da sprechen wir mit der Gründerin vom Second Chances Verlag.
Jeanette Bauroth heißt sie. Und sie hat Heated Rivalry auch nach Deutschland gebracht. Eine Mega-Sensation. Gibt ja verschiedene Bände. Das schlüsseln wir alles beim nächsten Mal dann auf. Auch sehr, sehr erfolgreich als Serie verfilmt.
Die Romanvorlage zum Serienhit quasi. Okay. Ja,
genau.
Genau, und zwischendurch gibt's auch nochmal eine extra Portion Leseliebe. Wie soll es anders sein in unserem Podcast? Und zwar könnt ihr jeden Mittwoch unsere Mittwochslesetipps hören, Autorinnen geben Buchempfehlungen. So, und liebe Hella, bevor wir das Mikro ausmachen und das Buch aufschlagen, noch ganz kurz den Hinweis, ihr helft uns total, wenn ihr uns bewertet, dort wo ihr uns hört. Gerne mit 5 Sternen, das würde uns super doll freuen.
Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an buchclub@bildderfrau.de fürs Gewinnspiel, aber auch um sonst etwas zum Thema Bücher loszuwerden.
Und wenn ihr keine unserer tollen Leseliebe-Folgen verpassen wollt, dann abonniert Seitenweise Glück oder folgt Seitenweise Glück da, wo ihr gerne Podcasts hört.
Und jetzt schlagen wir das Buch auf. Yeah. Wir gehen weiter. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
Tschüss.